Wächst und gedeiht der Garten-Podcast. Wir sind nach einer längeren Pause wieder da. Und wie in jeder Szene gibt es auch in der Gartenszene Themen, die durchaus kontrovers diskutiert werden und wo sich die Meinungen auch schon mal hochschaukeln können. Ob das heute auch geschieht, das werden wir gleich sehen. Wir haben einen spannenden Gast bei uns. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge.
Wächst und gedeiht. Julias Garten-Podcast. Mit wertvollen Tipps und praktischen Lösungen für deinen Garten.
Im Studio ist natürlich zunächst einmal Julia Kuhlmann als Gastgeberin dieses Podcasts. Hallo Julia.
Hallo Thomas.
Ich hoffe, dir geht's gut.
Danke, ja.
Mein Name ist Thomas Achenbach und der Gast, den wir heute begrüßen dürfen, ist Katrin Schumann aus Bayern, Autorin von inzwischen, ich glaube, schon 9 Bücher hast du schon veröffentlicht. Und auch alle, wenn ich es richtig gesehen habe, selbst fotografiert. Ist das so?
Das ist so, ja. Die habe ich alle selber fotografiert. Ich wusste gar nicht, dass es so viele sind.
Doch, also auf deiner Website habe ich 9 gezählt. Also es ist zwar sehr heiß, aber das kriege ich gerade noch hin. Ja, wunderbar. Es ist ja irgendwie so, dass man, wenn man Garten macht, dann kommt die Fotografie irgendwie immer so mit. Ne? Das habe ich ganz oft erfahren, dass es das in Kombination ganz oft gibt und dass beides dann auch sehr eindrucksvoll wird. Also eindrucksvoller Garten gleich eindrucksvolle Fotografie. Das scheint bei dir auch der Fall zu sein.
Du kannst halt die Bilder machen, wie du sie brauchst. Ne? Das ist halt ein Guss dann irgendwie. Das merkt man dann schon.
Ja, und du bist auch da, wenn du den Garten so brauchst. Ne? Also du bist ja vor Ort, wenn er dann gerade schön ist. Du musst nicht anreisen extra. Ganz
genau.
Das kennt Julia auch aus eigener Erfahrung.
Ja, genau. Eins deiner Bücher trägt ja den schönen Titel Glück lässt sich pflanzen. Und das ist eigentlich eine ganz gute Überleitung zu unserem heutigen Thema. Denn was macht denn das Glück in unseren grünen Oasen eigentlich aus? Es wird über kaum ein Thema in der Gartenszene so erbittert gestritten, wie über die Frage, ob wir ausschließlich auf heimische Pflanzen setzen sollten oder ob auch nicht heimische Pflanzen in unseren Gärten generell erwünscht sind. Es gibt sehr strenge Vertreter einer gewissen Richtung von Naturgartenphilosophie, die alles Nicht-Heimische verbannen wollen. Vom Rat, uralte Rosen mit langer Gartentradition herauszureißen, hat man da sogar schon gehört. Jetzt wollen wir uns heute mal diesem Thema widmen. Du hast einen wunderschönen Garten und der ist mit 7500 Quadratmetern auch überhaupt nicht klein. Er erfreut das Auge und steckt gleichzeitig voller Leben. Katrin, wie gelingt dieser Spagat mit heimischen, mit nicht heimischen Pflanzen?
Ich würde mit beidem. Und ich bin heute eigentlich froh, wenn überhaupt irgendwo Pflanzen wachsen. Ob jetzt einheimisch oder nicht einheimisch, ist in erster Linie mal so ein bisschen zweitrangig. Hauptsache überhaupt mal Pflanzen, dass der Boden bedeckt ist, dass die Pflanzen wieder da sind. Wir brauchen einfach diese Pflanzen. Egal, ob jetzt mal einheimisch oder nicht einheimisch, im Moment erstmal Pflanzen. Das ist das Wichtigste eigentlich.
Mhm. Wie eben schon erwähnt, dein Garten ist sehr groß, 7500 Quadratmeter, das ist ja eine Ansage. Du hast Gartenbau studiert. Wenn du dein riesiges Grundstück mit 3 Worten beschreiben müsstest, welche wären das?
Artenreich, naturnah. Viele würden sagen wild, aber ich empfinde den gar nicht als so wild, weil wenn es zu wild wird, dann greift die Gärtnerhand ein, dann ordne ich ein bisschen. Aber für viele ist es schon sehr wild.
Mhm. Was macht das Wilde aus? Einfach nur das Überbordende oder auch die Besetzung der botanischen Gartenbewohner?
Ich glaube einfach dieses Überbordende mit den Pflanzen. Also dieses, es sind schon auch sehr viele Wildpflanzen da, die kommen eigentlich fast von alleine. Also da muss man sich nicht viel drum kümmern, man muss nur manches dann einfach lassen. Aber es ist einfach diese Vielfalt an Pflanzen und dass mal was in den Weg hängt und dass überhaupt Pflanzen da sind, also Unterpflanzungen. Das ist die Vielfalt an Pflanzen.
Also wenn sich bei dir was ansiedelt im Garten, dann guckst du erstmal, ob es auch da bleiben kann einfach und rupfst es nicht sofort raus.
Nee, das mache ich nicht. Also weil erstens mal esse ich sehr viel von diesen Wildkräutern.
Okay.
Und wenn sie mir dann aber zu viel werden oder zu groß werden, wie zum Beispiel der Giersch, dann müssen auch welche weichen. Aber ich glaube, das ist so dieses Kontrollieren kann man nicht fast sagen, aber man greift so ein bisschen ein in das Geschehen. Man schaut, man lenkt es vielleicht. Das ist ein gutes Wort dafür. Man lenkt es, Was kann stehen bleiben, was nicht? Das kann auch mal sein, dass Pflanzen, die da stehen, dass die mich in einem halben Jahr stören, weil ich was anderes da machen will, und dann müssen sie halt mal weichen wieder.
Du hast gerade den Giersch angesprochen, eine durchaus heimische Pflanze. Die hat aber ja überhaupt keinen guten Ruf in der Gärtnerszene. Dabei hat sie ja wunderschöne weiße Doldenblüten. Und im Moment ist ja so ein richtiges Rosenjahr auch. Und bei mir wächst der Giersch irgendwie so da neben der ein oder anderen Rose und flankiert sie so ganz filigran mit den Doldenblüten. Mhm. Und ich muss sagen, ich habe dem Giersch in diesem Jahr doch einiges abgewonnen, ohne dass ich ihm jetzt meinen Garten ganz überlassen würde. Wie siehst du das mit dem Giersch gerade speziell?
Also das sehe ich genauso wie du. Also ich habe den auch sehr viel bei den Rosen stehen. Ich habe ihn auch zwischen den Pfingstrosen stehen. Und da ist er auch von der Blüte, wenn man ihn wirklich mal zur Blüte kommen lässt, sehr schön. Wenn ich aber jetzt an meinen Sonnenhut denke oder an meine Iris denke, die irgendwo dazwischen stehen, da schaue ich schon, dass der Giersch weg ist. Oder dass ich ein bisschen zurücknehme, weil da ist ja zu viel Konkurrenz. Die leiden darunter. Und das ist, glaube ich, auch das, was man wissen muss. Wie gehe ich damit um? Wo kann ich ihn lassen an welchen Ecken und wo kann ich ihn halt nicht lassen? Und das ist, glaube ich, das, was auch für viele sehr schwierig ist. Oder das einfach zu sehen, weil man muss ein bisschen damit spielen und man muss die Erfahrung haben, wo kann ich ihn getrost wachsen lassen oder auch bei mir in der Wiese, da darf der Giersch wachsen, wie er will. Aber nicht zwischen meinen Iris.
Mhm. Wer heute seinen Garten plant, ne, stößt ja auch in den sozialen Medien gern mal auf eine tiefgreifende Debatte. Ne? Auf der einen Seite steht da die ja durchaus berechtigte Kritik an völlig langweiligen Rasenflächen oder gar Schottergärten. Alles ganz steril. Und auf der anderen Seite gibt es halt die vorhin schon erwähnten Strömungen, die fast unerbittlich verlangen, ausschließlich heimische Wildpflanzen zu verwenden. Wer da jetzt mal eine gefüllte Rose pflanzen will oder gar nur behalten oder einen Flieder im Garten hat, den Oma vielleicht schon gepflanzt hat, den man nicht weggeben will, der gerät schon fast ein bisschen unter Rechtfertigungsdruck. Wie stehst du dazu?
Ja, das gefällt mir auch nicht, weil damit verleidet man vielen so diese Freude am Garten, weil ich muss diese Freude haben, ich muss die Pflanzen gerne pflanzen, ich muss mich da gerne in den Garten begeben und auch mal an meinen Rosen riechen. Der Giersch riecht nun mal nicht so viel. Ich finde, wir brauchen dieses beides, sowohl als auch, nicht entweder oder. Und in diesen Diskussionen, wir gehen da so, wir schließen das eine oder das andere aus, und das ist es nicht. Ich weiß noch, damals, als ich hier angefangen habe mit meinem Garten, da hat mir eine Freundin geholfen, die hat alles stehen, was grün war, hat die stehen gelassen. Und wenn ich das so machen würde, dann wäre mein Garten wirklich Giersch, Brombeeren und die Ausläufe von den Obstbäumen. Und das will keiner in einem Garten haben.
Nein, ein Garten ist ja kultiviertes Land. Das ist ja nie pure Natur. Ne? Es ist ja keine unberührte Natur. Genauso wenig, wie wir in unseren Gärten in meinen Augen die Welt retten können. Wir können Trittsteine schaffen, wir können Inseln schaffen, aber alleine werden wir es in unseren Gärten nicht schaffen, den Artenreichtum zu retten und zu fördern. Wir können beitragen. Wie siehst du das?
Das sehe ich auch so. Also das ist ein Punkt, den wir da machen können. Und ich glaube aber auch, es ist ein großer Punkt, weil wenn viele das machen, dann haben wir, unsere Gärten sind sehr groß, also die Fläche an Gärten, dann haben wir sehr viele Trittsteine. Und deshalb, die Leute fühlen sich oft so ohnmächtig dann und meinen, sie können nichts tun. Aber ich kann, glaube ich, mit meinem Garten kann ich schon viel machen. Und das reißt auch andere Menschen dann mit. Also ich sehe das auch hier bei mir im Garten. Am Anfang haben die Leute den Kopf geschüttelt. Also wie kann man sich so viel Arbeit freiwillig machen? Mhm. Und heute kommen die in den Garten und fragen. Und es sind auch Insekten da, wie zum Beispiel der Schwalbenschwanz, die sehr selten sind. Und damit erreicht man schon was. Also ich glaube, mehr als wir so allgemein denken. Also das ist schon ein großes Potenzial, was wir da haben. Wir müssen es einfach nur nutzen.
Und die Argumente für heimische Pflanzen sind ja wissenschaftlich glasklar belegt. Ne? Rund ein Drittel der pflanzenfressenden Insekten in Mitteleuropa braucht ganz bestimmte heimische Wildpflanzen, Bei manchen Insektengruppen sind es sogar bis zu 80%. Also ein Garten, der seinen Beitrag leisten will, wird nicht ohne Wildpflanzen auskommen. Das ist halt nur die Frage, ob man dogmatisch sein will oder sollte und alles andere zu verbannen. Denn auch sogenannte Neophyten, also streng unterschieden von den invasiven Neophyten, aber die Neophyten, die leisten ja auch ihren Beitrag für Insekten.
Ich kenne das bei mir von der Nachtkerze, die eigentlich ja ein Neophyt ist, weil sie ist mal aus Amerika eingebürgert worden. Und wenn ich sehe, was da an Faltern dran ist, an Nachtfaltern, dann sind es schon auch Pflanzen, die da ein großes Potenzial bringen. Und auch meiner Meinung nach genutzt werden müssen. Wenn wir uns da nur auf diese einheimischen Pflanzen beschränken, dann beschränken wir uns auch auf viel. Also mein Beispiel ist immer, weil ich das vor 2 Jahren erlebt habe, ist das Tagfaunauge. Die Raupe braucht ja die Brennnesseln. Und ich habe bei mir am Gemüsegarten habe ich auch große Brennnesseln in der Sonne stehen. Und da waren so viele Raupen dran von diesem Tagfaunauge. Und im Herbst hatte ich so viele Tagfaunaugen als Schmetterling habe ich noch nie gesehen. Mhm. Aber es war nichts mehr anderes da als die Herbstastern. Also von unserer heimischen Wildflora war nichts mehr da. Und der Falter braucht diesen Nektar, weil der überwintert ja auch als Falter. Also wovon soll der leben? Wir brauchen beides. Wir brauchen diese Wildpflanzen, gerade für diese spezialisierten Insekten. Und wir brauchen aber auch die anderen Pflanzen, damit überhaupt was da ist. Es sind ja häufig auch die Raupen, die dann speziell dann von der Pflanze nur leben können. Und wir brauchen auch die Masse. Auch wenn ich jetzt meinen Garten voller Wildpflanzen habe und es ist eine kleine Parzelle nur, das reicht nicht für Wildbienen. Wir brauchen da mehr. Das sind Trittsteine. Wir brauchen mehr Trittsteine.
Jetzt müssen wir noch einen kleinen Schritt zurückgehen, weil ich habe ja mit mir hier immer einen Gartenpraktikanten sitzen, der keine Ahnung hat, gar keine. Und ihr habt gerade diesen Begriff schon mal eingebracht, Neophyten. Da sollten wir vielleicht noch mal einmal kurz zurückgehen und noch mal genauer erklären, was das eigentlich ist. Ich habe schon so ein bisschen die Tendenzen wahrgenommen. Pflanzen, die womöglich aus Amerika mal rübergekommen sind oder aus anderen Ländern. Bin ich da in der richtigen Spur oder würdet ihr sagen, stopp, das ist gar nicht so gemeint? Also was sind Neophyten?
Ja, das sind eigentlich gebietsfremde Pflanzen, wo man sich halt einfach ein Datum genommen hat, 1492, als man die neue Welt, als man Amerika entdeckt hat und gesagt haben, okay, alle Pflanzen, die davor waren, die sind einheimisch und alles, was danach kommt, sind eingebürgerte Pflanzen. Und wir haben halt da ein paar Pflanzen, wie zum Beispiel das Springkraut und so, die sehr invasiv sind. Deshalb sind diese Neophyten etwas verschrien, muss man sagen.
Vor allem, wenn das um invasive Neophyten geht, ne?
Ja, ganz genau.
Also die sich dann eben unkontrolliert ausbreiten. Der japanische Staudenknöterich, ja. Der dann irgendwie rausgeht. Oder es ist ja sogar mittlerweile in gewissen Bereichen der Sommerflieder lange ein Star in den deutschen Gärten etwas verschrien, weil er den Sprung über einen Gartenzaun wagt und sich irgendwo an Bahndämmen oder an sonstigen Brachflächen ansiedelt. Ne? Und warum ist das problematisch? Weil er eben dann oder diese Pflanzen dann Pflanzen verdrängen, die viel wertvoller für unsere Insekten sind. Habe ich das richtig ausgedrückt, Katrin?
Ja, das hast du richtig ausgedrückt. Ich weiß nur nicht, ob das manchmal so so ist. Ich habe das jetzt zum Beispiel beobachtet bei unserem Springkraut, weil hier war dieses Springkraut, war hier vorher nicht. Das war in den tieferen Lagen. Und es ist jetzt hier hochgewandert. Anfangs habe ich es noch gesehen, war so einzelne Pflanzen. Es ist klar, wenn die am Straßenrand mähen und mähen mit ihrem Mulcher unten im Tal und kommen dann hier hoch, dann verbreiten die das automatisch vom in der Gemeinde oder vom Kreis. Und es tritt aber nur da auf an Flächen, wo vorher Kahlschlag war, wo man mit vielen Maschinen gearbeitet hat. Auch in Ecken, wo ich nie Springkraut gesehen habe, ist plötzlich eine Masse an Springkraut da. Mhm. Und man fragt, wo kommt das plötzlich her? Und ich glaube, dass wir da den Schlüssel noch nicht wirklich haben. Ich könnte mir denken, dass es viel am Boden liegt, aber so wirklich dahinter gucken, glaube ich mal, hat man noch nicht, weil sonst wären die nicht, also in einem Jahr ist da gar nichts, da ist da noch Wald und im nächsten Jahr ist alles voll Springkraut. Mhm. Und so schnell geht es irgendwie nicht. Deshalb denke ich, dass das was mit dem Boden auch zu tun hat. Aber wie gesagt, vom Boden wissen wir eh noch sehr wenig.
Und was machst du dann? Also lässt du das Springkraut stehen oder gehst du dann dagegen vor?
Also es sind ja nicht meine Flächen. Anfangs muss ich ganz ehrlich sagen, wie ich, wenn ich dann so spazieren gegangen bin und da war mal eine Pflanze am Straßenrand, die habe ich dann einfach ausgerissen. Also wenn die noch nicht blüht, ist das überhaupt kein Thema. Okay. Aber mittlerweile muss ich ganz ehrlich sagen, habe ich meinen Frieden mit dem Springkraut, weil das blüht auch zu einer Zeit, wo die Insekten bei uns wenig haben. Und deshalb sagt man ja eigentlich auch, haben die Imker das mal eingebürgert. Und die Frage ist auch, mit diesem einheimisch, Neophyten oder nicht einheimisch, ist, wenn man mal schaut, vor der letzten Eiszeit, wenn man mal das Datum weiter zurücknimmt, als da jetzt zum Beispiel die neue Welt, waren bei uns sehr viele Pflanzen einheimisch, die hier gelebt haben, die jetzt nicht da sind, die einfach durch das Eis verdrängt worden. Weil wir haben in Mitteleuropa, wir haben Eis von oben gekriegt und wir haben Eis von den Alpen gekriegt, von unten gekriegt. Das heißt, die Pflanzen konnten nicht wie in Amerika oder in Asien nach Süden auswandern und dann später wieder einwandern. Deshalb haben wir eigentlich hier eine sehr verarmte Flora in der Beziehung. Was in Amerika also nicht so war, weil die Pflanzen dann einfach, wenn es wärmer wurde, konnten die wieder nach oben folgen. Das konnten wir ja nicht hier. Also das war, da über die Alpen erstmal zu kommen, war schwierig. Deshalb ist das so ein bisschen, kann man mit zwei Seiten sehen. Deshalb sehe ich das auch nicht so eng. Also ich mache da, muss ich ganz ehrlich sagen, viel nach Gefühl. Also wenn jetzt irgendwo Riesenbärenklauch steht an einem Wegrand oder so, den würde ich jetzt auch nicht da stehen lassen. Oder ich war gerade im Nationalpark Schummerwar jetzt, da sind ja Lupinen zum Beispiel ein Problem, weil die Lupinen breiten sich ja dann sehr aus und dann ist ja nur noch Lupinen. Also da würde ich dann auch sagen, okay, die müssen da jetzt nicht im Nationalpark sein. Also das ist, glaube ich, da muss man nach den Pflanzen schauen. Welche Pflanze ist es? Ist sie wirklich so invasiv? Oder ist es zum Beispiel, bei mir stehen auch außerhalb vom Gartenzaun Akeleien oder Leinkraut, das wandert da auch automatisch. Also dann dürfte ich hier zum Beispiel gar keinen Garten haben.
Weil das ja kein abgeschlossener Raum ist.
Ne? Ja, das ist ein Garten eigentlich nie.
Genau. Und ich hatte vorhin ja schon mal erwähnt, so ein Garten ist ja kein unberührtes Naturschutzgebiet, ne, sondern ein gestalteter Kulturraum. Und so ein Garten hat ja auch einfach Aufgaben auch für uns als Mensch. Ne? Wir wollen uns ja mit unseren Gärten auch etwas Gutes tun. Also wenn wir jetzt eine stark gefüllte englische Rose beispielsweise pflanzen würden oder behalten würden oder eben ein bisschen locker umgehen mit Pflanzen, die vielleicht irgendwann mal kritisch werden könnten, uns aber eigentlich ganz gut gefallen, das hat ja auch schon einen gewissen Wert für uns, ne? Einfach als Gärtner. Wie wichtig, würdest du sagen, ist eben die menschliche Ästhetik? Und damit dieses Ökosystem Garten überhaupt eine Chance hat? Denn wir schaffen den Garten ja erst.
Sehr wichtig. Also für mich ist diese Ästhetik sehr wichtig. Und ich finde diese Ästhetik auch in der Natur, gerade in der Natur, ist die sehr stark da, wenn man das Augenmerk drauf richtet. Also die Natur macht auch nicht willkürlich irgendwelche Flächen. Also da muss man mal schauen, da ist immer irgendwie ein Muster hinter. Und ich finde, es ist sehr wichtig, dass wir diese Freude am Garten haben, die Freude an den Pflanzen haben. Die Menschen, die wieder Freude an den Pflanzen haben, da kommen die Pflanzen automatisch und die entdecken dann auch in den Wildpflanzen wunderschöne Blüten. Oder mir ist zum Beispiel mal ein Apfelbaum umgefallen, beim Schnee und dann wollte ich den im Frühjahr wegmachen und dann habe ich gesehen, dass da der Zaunkönig rausfliegt und dann habe ich gedacht, oh ja, der Zaunkönig will genau diese Wurzelteller haben. Also muss ich mir was anderes überlegen. Wie kann ich den Wurzelteller da lassen? Habe dann den halben Stamm da gelassen, das ist jetzt eine Sitzbank mit einem Wurzelteller da hinten.
Und tolle Idee, klasse, schön.
Ja, danke. Das sind aber so Sachen, die lernt man durch dieses Beobachten und dass man wirklich die Pflanzen liebt. Und dazu gehören auch, ich habe ganz viele Baumpäonien, aber ich kenne dieses Problem, dass zum Beispiel Leute bei mir in den Garten kommen. Mein Garten war ja der erste Garten, der in Bayern als Naturgarten ausgezeichnet wurde von den Gartenbauvereinen. Und wenn ich dann meine bunten Hosta da habe, darf das in einem Naturgarten sein? die blühen ja auch und es sind Pflanzen und die machen auch das Klima. Die Pflanzen machen mit ihren Ausscheidungen im Boden, mit den Wurzeln, egal welche Pflanzen, die machen den Boden und die machen das Klima. Also überhaupt mal Pflanzen. Und diese Wildpflanzen kommen von alleine. Bei mir auf dem Feld, da säen sich Kornblumen, da säen sich Mohn, da säht sich Fingerhut aus, den hätte ich gerne im Garten in meinen Beeten angesiedelt. Aber da funktioniert es nicht. Mhm. Deshalb, die Pflanzen suchen sich ihren Standort schon aus. Und auch wenn diese Neophyten so viel da sind, also ich habe immer das Gefühl, die Erde macht keinen Fehler. Das hat schon irgendwie einen Sinn. Mhm. Irgendwas haben wir noch nicht verstanden von dieser Pflanze.
Mhm. Das finde ich einen schönen Aspekt. Also ich höre so raus, dieses von wegen, wo ich vielleicht hingehen würde und sagen würde, mein Gott, ist das hier ein Durcheinander? Würdest du vielleicht sagen, tritt mal noch einen Schritt zurück und guck mal, ob da nicht doch eine Struktur hintersteckt vielleicht irgendwo. Das finde ich sehr spannend, das zu hören. Ich hänge jetzt noch so an so einem anderen Gedanken. Also unseren Podcast kann man ja das ganze Jahr über hören. Jetzt, wo wir diesen Podcast aufnehmen, ist es gerade sehr, sehr warm, weil wir sind mitten im Juni, hochsommerliche Temperaturen, über 30 Grad. Bei euch in Bayern, glaube ich, Katrin hat gerade gesagt, 33 habt ihr. Es zeichnet sich auch nicht ab, dass sich das die nächsten Tage ändern wird. Und da steht man ja schon vor so Fragen, ist das jetzt noch normales Wetter, nicht normales Wetter, ist das Klimawandel, wird man wahrscheinlich nie ganz beantworten können. Aber im Kontext vom Garten ist das ja eine spannende Frage. Und im Kontext von welche Pflanzen siedeln sich an, die wir früher vielleicht nicht hatten, sind da nicht vielleicht auch welche dabei, die mit den aktuellen klimatischen Bedingungen, die sich ja verändern, doch besser zurechtkommen, auch wenn sie womöglich nicht heimisch sind. Und es ist dann nicht gut, dass sie da sind. Also wie gesagt, ich bin der Gartenpraktikant, aber dir fallen bestimmt Beispiele ein, wenn ich dich so nicken sehe gerade auch.
Es ist ein schwieriges Thema, weil ich habe das nämlich auch mal gedacht. Wir hatten ja schon mal zwei so heiße, trockene Sommer. Und dann habe ich so in meinen mittleren Teil von meinem Garten, wo es wirklich reingebrannt hat, wo also sich nichts mehr gehalten hat, habe ich trockenresistente Pflanzen, auch Wildpflanzen gesetzt. Dann hatten wir die nächsten 3 Jahre wirklich nasse Sommer und bei uns regnet es dann im Bayerischen Wald wieder und dann waren meine Pflanzen alle verschwunden.
Oh, okay.
Und dann habe ich gedacht, okay, ob das wirklich so die Lösung ist. Ich bin ja ein Bodenfreund und ich glaube, wir müssen das über den Boden machen. Wenn wir wieder Leben in die Böden kriegen, dann können die Pflanzen das alleine. Dann können die mit so Hitze auskommen. Jetzt vielleicht nicht Pflanzen, die im Schatten wachsen. Aber das ist mir zum Beispiel aufgefallen, dass der Farn, wo man ja denkt, okay, der ist vielleicht ein bisschen empfindlich, weil er im Wald vorkommt, aber der kommt viel besser mit Trockenheit zurecht als manche andere Pflanzen. Also ich denke, wir werden da auch noch Überraschungen erleben.
Das kann ich bestätigen, ja.
Aber ich glaube, wir brauchen diesen Boden, der lange Wasser hält, wenn es trocken hält ist und auch durchlässig ist, wenn es dann halt mal zu viel regnet. Also ich glaube, das ist die sichere Variante, als da jetzt mit mediterranen Pflanzen zu arbeiten, die dann in einem kalten Winter oder in einem, wenn es sehr nass ist, dann auch wieder ausfallen.
Wie lautet denn dein Geheimnis für einen guten Boden im Garten?
Das würde mich auch interessieren. Ja, genau, gute Frage.
Ja, das ist einfach das Leben im Boden, das Mikrobiom im Boden, also die Bakterien, die Pilze, die Viren, was da alles da ist. Wir brauchen diese lebendigen Böden. Und das haben wir lange, lange Zeit einfach nicht beachtet. Also wir kennen heute 1% der Mikroorganismen im Boden und mehr kennen wir noch gar nicht. Und das wird sich auch die nächste Zeit nicht ändern, weil das ist ja das, was unter unseren Füßen ist, was wir nicht sehen. Leonardo da Vinci hat, glaube ich, mal gesagt, wir wissen mehr über die Sterne am Himmel und die Himmelskörper als die Bewohner unter der Erde oder als über dem Boden. Mhm. Und der hat das ja vor langer Zeit schon gesagt, da hat sich nicht viel dran geändert. Mhm. Und dieses Leben im Boden fängt sehr viel ab. Und dann können die Pflanzen mit diesen Mikroorganismen zusammen, sind die viel resistenter, weil die kommen dann an Spurenelemente dran, die sie vielleicht brauchen, um hitzeresistenter zu sein, auch gegen Schädlinge stabiler zu sein, die sie ohne die Mikroorganismen nicht dran kämen. Und das ist das, was wir wieder brauchen. Also wir sollten andere für uns arbeiten lassen.
Du sagst gerade, andere für uns arbeiten lassen. Also es geht nicht darum, besonders viel Bodenbearbeitung zu machen, sondern im Gegenteil, eigentlich mehr in Ruhe lassen. Wie förderst du den Boden oder dieses gesunde Bodenleben?
Erstmal dadurch, dass ich die Mikroorganismen fördere, also dass ich erstmal, wie du schon sagtest, nicht viel Bodenbearbeitung mache. Ich habe natürlich auch einen sehr leichten Boden, muss man dazu sagen. Also das hier ist so ein sandiger Boden, da ist es natürlich viel einfacher, als wenn ich so einen Lehmboden habe. Wenig Bodenbearbeitung, vor allen Dingen keine tiefe Bodenbearbeitung und nicht diese ständige, wie wir früher so hatten, Beet offen, immer hacken. Also da arbeiten zwei gegeneinander. Der Boden will bedeckten Boden haben. Das macht er mit schnell wachsenden Pflanzen, unseren Unkräutern, die wir als Unkräuter benennen oder Beikräuter, wie man es halt nennen will, oder mit Mulch. Im Wald ist es einfach die Streu. Und darunter ist es dann feucht genug, darunter ist es kalt genug, dass diese Bodenorganismen arbeiten können. Und die bringen dann praktisch mit den Pflanzenwurzeln zusammen. Das ist wie so ein Kreislauf. Die Pflanze ernährt das Bodenleben und das Bodenleben ernährt die Pflanze. Wenn die arbeiten miteinander und die wollen Ruhe haben, weil das sind ja auch Pilze, kann man sich vorstellen, wenn man da dann tief umgräbt oder so, dann hat man diese Pilzhyphen zerstört. Und was die auch nicht mögen, ist mineralische Düngung und Pflanzenschutz. Also kann man sich auch gut vorstellen, wenn man oben im Pilzmittel drauf tut, dann sind die Pilze unten im Boden, bekommt denen das auch nicht. Also das sind so Sachen, die wollen die nicht. Und ich muss schauen, dass die Temperatur niedrig ist. Wenn zum Beispiel jetzt auf den Boden die Sonne brennt, also auf einen unbedeckten Boden, wo keine Pflanzen stehen, dann sind das da locker 50 Grad. Ich bin jetzt barfuß ins Feld gegangen und ich hatte so eine kleine Ecke, wo jetzt nichts war. Da war es genauso heiß wie auf dem Teer. Da sind die Bakterien tot. Also da funktioniert dann nichts mehr. Und wenn ich aber eine dicke Mulchschicht habe, dann wird es höchstens mal 25 Grad und mehr nicht. Und da können die Bakterien dann auch noch arbeiten.
Hast du einen Lieblingsmulch, womit du mulchst?
Ich mulch sehr gerne mit Grasschnitt. Vor allen Dingen in meinem Gemüsegarten, weil der ja auch so ein bisschen Stickstoff, eiweißreich ist und ein bisschen Stickstoff hat. Also das ist so mein Dünger. Im anderen Garten, also da, wo meine Staudenbeete sind, da ist alles zu. Also da muss ich nichts mulchen. Also da... Der beste Mulch ist einfach eine Pflanzendecke. Ja. Deshalb arbeitet man in der Landwirtschaft ja auch viel mit Zwischenkulturen, Zwischenfrüchten und auch Untersaaten. Also weil man diesen bedeckten Boden haben will, weil dann werden die Mikroorganismen von den Pflanzen ernährt und die Pflanzen ernähren die Mikroorganismen.
Spannend. Das heißt also, das, was der Deutsche normalerweise so macht, seinen Vorgarten schön auflockern und umgraben, da würdest du sagen, ist gar nicht so nötig, nehme ich so raus.
Nein, ist gar nicht so nötig, aber die Erfahrung haben wir alle gemacht. So bin ich auch groß geworden. Das habe ich lange in meinem Gärtnerleben auch gemacht. Und bis man dann irgendwann die Erfahrung macht, okay, anders geht es viel besser. Und heute haben wir auch diese wissenschaftlichen Informationen dazu. Und dann muss man halt auch manchmal sagen, so als Gärtner, okay, das war vielleicht ganz schön, was du da gemacht hast, so im Frost umgraben. Aber ob es wirklich so sinnvoll ist, das ist dann in Frage gestellt. Und wir haben auch nicht mehr, also mir ist dann aufgefallen, wir haben auch nicht mehr dieses Klima dazu. Wenn ich früher meinen Boden umgegraben habe, dann war da den ganzen Winter Schnee drauf. Das ist ja der Winter, der Boden liegt dann ein halbes Jahr, auch mit diesem trockenen Frühjahr dann, ein halbes Jahr offen. Und das funktioniert nicht mehr.
Ich habe jetzt noch mal einen Punkt zum Boden. Es gibt ja auch Trends in der Gartenszene. Also wir sind ja auch nicht ganz davor gefeit, so modischen Strömungen folgen zu wollen vielleicht. Und da gibt im Moment richtet sich der Blick ja so, also vielfach so auf karge, sandige Steppenbeete, magere Beete, ne? Oft nordamerikanisch bepflanzt. Also ich habe selbst solche Beete, ich habe aber auch einen totalen Sandboden. Ich finde die traumhaft. Ich habe solche Sandbeete angelegt, aber ich habe im Grunde genommen Sand auf Sand gebracht. Ich stelle mir das vor, ich habe das auch schon mal gehört, da wurde geraten, eben wenn jemand schweren Boden hat und er dann so ein Sandbeet anlegen möchte, so ein karges Steppenbeet, dann möge er doch da tonnenweise Sand anfahren und unterarbeiten, um den Boden zu verändern. Mir persönlich leuchtet das nicht so ein, weil... Ich denke, da gärtnert man ein bisschen gegen die Gegebenheiten. Wie siehst du das?
Ja, das ist ein bisschen so. Das ist wie wenn man einen Kaktus in den Sumpf setzen würde und den Sumpf erstmal trockenlegen muss, damit sein Kaktus da geht. Das ist halt...
Schönes Beispiel.
Ja, es ist einfach so. Man will dann bestimmte Pflanzen haben und die gehen nur unter diesen Bedingungen. Und das ist für mich sehr aufwendig. Das kann man vielleicht in einem kleinen Garten machen, wo man nicht so riesige Massen haben muss. Aber ich gehe eigentlich lieber den anderen Weg. Ich halte so mit Beschetto die richtige Pflanze am richtigen Standort. Und wir haben eine riesen Pflanzenauswahl. Wir kennen sie heute halt nicht mehr, weil das Baumarktsortiment ist halt nicht sehr, sehr artenreich und sehr vielfältig. Aber wir hätten eigentlich fast für jeden Standort richtige Pflanzen. Wir müssen sie nur kennen. Und das ist so ein bisschen das, was wir heute so das Problem haben, weil wir kennen drei Pflanzen, die irgendwo überall angeboten werden und die anderen Pflanzen verschwinden eigentlich. Und das ist, wir brauchen alle Pflanzen. Wie du schon gesagt hast, manche Insekten brauchen bestimmte Pflanzen. Also wir brauchen diese Pflanzenvielfalt wieder. Im Garten genauso wie in der Ernährung. Die Vielfalt ist letztendlich das, was das Leben und auch den Garten gesund macht. Und dann ist es auch mal egal, wenn zwei Pflanzen irgendwo ausfallen, weil andere übernehmen das dann schon wieder. Mhm. Mir ist das viel zu viel Aufwand, dieses Austauschen da. Aber man muss natürlich auch sagen, wir verdienen mehr Geld in der Gartenszene auch wenn mit Steinen und mit Sand und solchen Sachen, als wenn wir Pflanzen verkaufen. Mhm.
Das ist interessant, das war mir nicht klar. Mit Steinen wird mehr Geld gemacht als mit Grün, ja, ist das so?
Ja, also ich meine, so eine Staude, was kostet die? 5-6 Euro, dann ist es schon teuer. Gehölze sind ein bisschen mehr, aber dann lass dir meine Tonne Schotter bringen. Da hast du viele Pflanzen für gekauft.
Die angesprochene Pflanzenvielfalt, die wir brauchen von dir, würde dann auch nicht heimische Pflanzen eben mit beinhalten. Heimische und nicht heimische. Hast du da einen Tipp für ein richtiges Verhältnis oder ist das auch eher einfach beobachten und gucken, was läuft hier, was läuft da und was fühlt sich wohl und wo ist viel Leben? Oder gibt es einen gewissen Anteil, den du schon gewahrt sehen möchtest?
Ja, für manche, die brauchen Zahlen. Für die ist es immer ganz gut, wenn sie sich danach richten können. Ich schaue einfach, was wächst. Und, und wie gesagt, die Pflanzen kommen von alleine. Ich muss halt nur schauen und ich muss die auch vor allen Dingen erkennen, wenn die zum Beispiel auch im Sämlingsstadium im Stadium sind, weil sonst hacke ich auch mal Pflanzen weg, die ich vielleicht gerne haben will, zum Beispiel Kornblumen. Mir auch mal so gegangen, weil ich den Keimling nicht erkannt habe und ich habe dann meine Kornblumen in meinen Erdbeeren alle weggehackt, bis ich auf einmal gedacht habe, Mensch, da standen noch mal Kornblumen, mach mal langsam. Und dann habe ich ein paar stehen lassen. Und dann hatte ich wunderschöne Kornblumen. Das ist das, was häufig passiert, weil wir zu aufgeräumt sind und da noch schnell irgendwas wegmachen wollen. Aber wenn wir mit dem Garten spielen, wenn wir da beobachten und einfach auch mal Pflanzen stehen lassen und mal schauen, wie die sich entwickeln oder wie die blühen. Also viele Leute wissen ja gar nicht, wie der Giersch blüht, dass der wunderschön ist. Also es kommen dann auch Leute zu mir in den Garten und mein ganzer Garten ist weiß jetzt in den Staudenbeeten vor Giersch. Und die fragen dann, was ist denn hier der Giersch?
Der schöne Doldenblüter, für den du sonst irgendwie viel Geld bezahlen würdest. Also ich vertrete ja schon lange die Ansicht, wenn wir jetzt alle gar nichts über Stauden wüssten und es würde jemand dort kleine Girschpflänzchen in Töpfchen packen und sagen würden, das kostet jetzt 3,50 Euro, das ist ein zuverlässiger Bodendecker, dann hat er ja nicht mal was Falsches gesagt. Ne? Nur, dass wir den irgendwie, sind wir übereingekommen, dass wir den nicht schön finden. Dabei, also man kann ihm schon nochmal einen neuen Blick schenken, wobei man ihm vielleicht nicht seinen kompletten Garten überlassen möchte. Aber das will man ja mit anderen auch nicht. Also das wäre dann ja wieder eine Monokultur. Aber wirklich mal ein Plädoyer für die schönen Blüten. Das sieht toll aus, sehr zart.
Ich bin gerade ganz neidisch. Ich scheine gar keinen Giersch mehr bei mir im Garten zu haben.
Das können wir ändern,
Thomas.
Jedenfalls
nichts weiß.
Bring dir was mit. Kein Problem, du musst es nur sagen.
Okay. Aber an dieser Stelle vielleicht nochmal der Hinweis für alle Hörerinnen und Hörer zum Thema Giersch. Haben wir auch schon eine ganz fantastische Folge gemacht bei Julia im Garten. Auf die können wir auch nochmal hinweisen. Also wer mehr dazu wissen will, auch zu der Frage, wenn man ihn dann doch nicht haben möchte, was hilft eigentlich dagegen, hat Julia ein paar ganz tolle Tipps. Habe ich auch ganz viel gelernt als Praktikant. Also das nochmal als Herzenstipp an dieser Stelle. Das war der kleine Werbeblock. Zurück zum Thema. Ihr wart beim Thema Boden und Giersch und bei der Frage von, was kann man eigentlich noch so alles Schönes tun. Trotzdem, mich Ich hänge noch so an dieser Frage, da sich ja nun die Bedingungen doch auch ein bisschen wandeln im Augenblick. Also wenn ich dich so wahrnehme, Katrin, dann höre ich so ein bisschen raus, der Garten wird es schon irgendwie mitmachen. Da müssen wir gar nicht so sehr auf den Wandel eingehen. Das wird schon auch funktionieren. Ist das eine Tendenz, wo du mir beipflichten würdest?
Ja, also ich habe setzt ganz viel in die Pflanzen, dass die das schon, dass die das schon richten. Also es werden manche Pflanzen sich verabschieden, manche werden zu Wunderwerken werden wahrscheinlich, was wir noch gar nicht absehen können. Es ist immer wieder dieses Beobachten, also dieses Schauen, was wächst bei mir gut und was wächst nicht gut oder was wächst in der Umgebung gut, weil es ist nicht jeder Standort gleich. Ich habe ja zwei verschiedene Gärten gehabt. Ich bin mit meinem Garten ja umgezogen und ich habe schon damals gedacht, naja, wenn dieselbe Gärtnerin denselben Garten macht, das wird ähnlich sein. Ist es nicht. Es sind andere Bedingungen, es ist ein anderes Klima. Was hier bei mir wächst, muss bei euch gar nicht wachsen. Und deshalb muss man so ein bisschen rumprobieren, ein bisschen spielen, ein bisschen schauen, was wächst gut, was nicht. Was ist mir manchmal auch zu viel, was wächst? Also so, Giersch war ja das Extrembeispiel, aber es gibt ja auch noch andere Sachen, die dann anfangen zu wuchern, wo man sagt, okay, die muss ich jetzt ein bisschen eindämmen, weil ich will ja noch andere Pflanzen haben. Also das ist das, was wir wieder lernen müssen, dieses Beobachten und mit dem Ort, mit dem Platz, mit den Pflanzen, ja, vielleicht jonglieren, spielen, ich weiß nicht, wie man es noch besser ausdrücken könnte. Und das ist in jedem Garten anders. Da ist auch jeder Mensch anders, der das, ja, da ist auch eigentlich sehr viel Vielfalt da. Also da ist in den Gärten, wenn wir das machen würden, was uns gefällt, was wir schön finden, was in unserem Garten wächst, auch dem Garten, mal, es gibt ja ganz bekannte Gartengestalter, die sagen, ich schaue erstmal, was will der Garten überhaupt, anstatt ich da mir ein Konzept überlege, was will ich. Ich habe auch so ein paar Pflanzen, die hätte ich liebend gerne in meinem Garten, die funktionieren einfach nicht mehr. Irgendwann muss man sich dann von verabschieden und sagen, okay, die wachsen halt jetzt gerade bei mir nicht, warum auch immer.
Ja, und umgekehrt, wie du es eben auch schon erwähnt hast, gibt es Pflanzen, die dann plötzlich zur großen Blüte sich aufschwingen, die waren eigentlich immer untergeordnet. Den hätte man das gar nicht zugetraut. Ja, das ist, glaube ich, auch das Spannende im Garten, dass man es nicht komplett am Reißbrett entwerfen und festhalten kann. Es ist halt kein Standbild. Es ist sehr dynamisch und es ist spannend, das zu beobachten. Und ja, wir sind unterschiedlich und wir haben unterschiedliche Gärten. Aber gleich ist, glaube ich, überall, wenn wir da etwas entspannt drangehen an die Sache, dann bekommt uns das als Gärtner gut und im Garten auch, würde ich denken.
Sehr schön. Das könnte fast schon ein Schlusswort sein, oder, Julia? Wunderbar. Katrin Schumann, dein Stichwort, mit dem du unterwegs bist, auch auf deiner Website, ist mein Garten der vier Jahreszeiten. Eine Frage hätte ich zum Schluss noch. Welches ist denn deine Liebste?
Der Herbst.
Der Herbst. Magst du ein bisschen sagen, warum?
Ja, es ist nochmal so diese Fülle da, die Farben da. Es ist nicht mehr so heiß wie im Sommer. Es ist, ja, ich mag diese Herbstfarben, diese Brauntöne mag ich sehr gerne. Schön. Und es ist schon so ein bisschen mehr wieder diese Ruhe. Im Frühjahr, das Frühjahr ist auch sehr schön, aber das ist so hektisch. Man muss noch so viel machen und im Herbst hat man schon so, kann man ganz gelassen. Deshalb mag ich den Herbst sehr gerne.
Sturm und Drang im Frühjahr und dann die Ruhe im Herbst, die dann irgendwann einkehrt.
Herbst ist Genusszeit im Garten, sehe ich genauso.
Sehr schön. Mhm. Ich habe ganz viel mitgenommen, ganz viel gelernt. Ganz herzlichen Dank, Katrin Schumann, für das Gespräch, dafür, dass du heute dabei warst.
Ich danke dir auch ganz, ganz herzlich, Katrin. War schön.
Wenn wir noch Zeit hätten für ein letztes kleines Schlusswort, dann würde es dir gebühren. Würde dir noch was einfallen, Katrin? Haben wir noch was vergessen?
Den Garten einfach genießen, mehr Entspannung in den Garten bringen. Die Pflanzen machen das schon.
Sehr schön. Das war Wächst und Gedeiht. Das war Julia Kuhlmann, das war Katrin Schumann und mein Name ist Thomas Achenbach und wir sagen herzlichen Dank fürs Zuhören und hören uns bald wieder.
Bis bald.
Bis dann. Macht's gut.
Tschüss, tschüss.
Tschüss.
Wächst und Gedeiht. Julias Gartenpodcast ist eine Produktion von NOZ und MHN Medien. Moderation und Redaktion Julia Kuhlmann. Redaktion Audio Thomas Achenbach. Produktion Marietta Osterloh.